Hallo und herzlich willkommen zu Runner's World Podcast Folge 180. Die wird euch heute präsentiert von unserem Partner Adidas. Und worum geht's in dieser Folge? Es gibt für euch ein Gespräch mit einer schillernden Figur der Laufszene. Und zwar mit Marc Tortell. Für den läuft diese Saison ja ziemlich gut. Und mein Kollege Henning Lenartz hat sich mit Marc darüber unterhalten, wie er überhaupt zum Laufen gekommen ist und dass er eigentlich schon damit aufhören wollte. Wir sind froh, dass er es nicht gemacht hat und freuen uns sehr, dass er in diesem Podcast viele tolle Einblicke in sein Training und auch das Leben drumherum gegeben hat. Ja, noch zwei kleine Hinweise am Anfang. Einmal ist das Gespräch schon ein kleines bisschen her. Da war Marc also einige Top-Zeiten in dieser Saison noch nicht gelaufen. Das macht aber nichts. Und wir hatten leider bei der Aufnahme ein paar technische Probleme. Deswegen springt die Aufnahme an der einen oder anderen Stelle. Deswegen erschreckt euch nicht. Den Inhalt versteht man aber auf jeden Fall. So, und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und dem sehr interessanten Gespräch.
Dann drücke ich einfach mal auf Aufnahme und freue mich sehr, dich hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Marc, deine bisherige Saison war, würde ich sagen, eine ziemlich gute. Bist diverse Bestzeiten gerannt, bist bei Adidas unter Vertrag gekommen, bist erstmals auch im Nationaltrikot für Deutschland gestartet. Und jetzt kommt so ein bisschen der Plot-Twist. Dabei wolltest du in diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr laufen. Du hast eigentlich deine Karriere zum Ende der vergangenen Saison schon beendet. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wieso, weshalb, warum du aufhören wolltest und jetzt den Rücktritt vom Rücktritt gewagt hast, würde ich gerne ein paar Jahre zurückblicken. Auf deine Kindheit, also einmal sehr, sehr weit zurück. Deine Eltern waren beide selbst sehr erfolgreich im Laufen und du wurdest, wenn man so will, quasi in die Leichtathletik hineingeboren. Hattest du überhaupt eine Wahl und wie war das so in deiner Kindheit mit dem Laufen? Hat dir das von Beginn an Spaß gemacht oder war das was, wo deine Eltern dich wirklich so hineingezwungen haben beinahe schon?
Also erstmal danke, freue mich auch hier zu sein. Grundsätzlich muss ich sagen, meine Eltern waren immer sehr, sehr entspannt. Also ich habe sehr viele unterschiedliche Sportarten ausprobiert. Wie du schon gesagt hast, meine Eltern haben beide Leichtathletik-Hintergrund. Mein Opa hatte auch Leichtathletik-Hintergrund. Der war der Trainer von meiner Mama und auch mein erster Trainer. So. Also es ist schon eine Familienangelegenheit gewesen. Aber ich habe mega lange auch andere Sportarten betrieben, neben der Leichtathletik. Eigentlich immer so Kinderleichtathletik eben und parallel Fußball gespielt. Von der G-Jugend bis, ich glaube, zur C-Jugend so um den Dreh. Und da musste ich mich irgendwann entscheiden. Und mir macht da, also Laufen hat mir schon immer Spaß gemacht. Auch generell so in diesem Kinderleichtathletik-Training, wenn dann irgendwie Werfen an der Tagesordnung war, war das jetzt nicht so ganz mein Fall. Aber so diese zwei Runden Einlaufen am Anfang, das war schon immer mein Highlight so. Also da haben auch meine Eltern gar nichts mit zu tun gehabt. Also hätte ich auch gesagt, dass ich da keine Lust drauf habe, wären die auch damit, glaube ich, super fein gewesen. Genau, aber da war ich dann auch früh relativ erfolgreich, auch mit eigentlich sehr wenig Training. Und ich gewinne auch sehr gerne und deshalb ist meine Wahl dann auch die Leichtathletik gefallen. Ich weiß, im Fußball nicht komplett mies, aber schon deutlich besser auch im Laufen. Und genau, dann hat es so mal seinen Lauf genommen. Ich habe später dann, zwischenzeitlich war ich sehr oft verletzt und habe dann nochmal Judo gemacht, eine Zeit lang, habe kurzzeitig Basketball gespielt, auch wenn es ein ganz dunkles Kapitel war, weil ich, glaube ich, keinen einzigen Korb in einem Spiel jemals geworfen habe. Aber ja, habe mich da in diversen Sportarten ein bisschen ausprobiert.
Du hast gesagt, dass dein Großvater dich anfangs trainiert hat, der deine Mutter auch damals trainiert hat und dann irgendwann wurde deine Mutter deine Trainerin. Wie ist das, wenn einem Menschen, die einem emotional so nahestehen wie die eigene Familie, dann auch noch in der Freizeit immer sagen wollen, was man zu tun und zu lassen hat? Also gerade als junger Kerl stelle ich mir das schwierig vor, jetzt so zurückblickend, wenn du irgendwie so 14, 15, 16 warst und deine Mutter sagt dir dann auch noch, was du heute zu trainieren hast. War das was, was immer funktioniert hat? War das harmonisch?
Grundsätzlich schon. Also ich glaube, wir konnten das eigentlich ganz gut trennen und ich glaube, ab einem gewissen Leistungsniveau ist es ja auch schon so, dass man es ja auch, also was heißt ab einem gewissen Leistungsniveau? Ich glaube, generell ist es ja auch schon so, dass der Athlet das auch selber möchte und da auch früh klar ist, dass das Training eben notwendig ist, um gewisse Leistungen oder Ziele zu erreichen. Und ich eigentlich immer jemand war, der eher zu viel als zu wenig trainieren wollte. Deshalb vielleicht auch die eine oder andere Verletzung. Genau. Und so ein Vorschreiben war das eigentlich eher weniger. Also mit meinem Opa habe ich mich auch immer extrem gut verstanden gehabt. Also da gab es nie Probleme. Mit meiner Mutter eigentlich auch nicht. Meine Mutter und ich sind sehr, sehr ähnlich. Deshalb so an der einen oder anderen Stelle sind dann vielleicht mal so ein bisschen aneinander geraten, aber grundsätzlich eigentlich sehr harmonisch. Und ich wusste auch, habe da auch volles Vertrauen gehabt und wusste auch, das ist nicht, um mich irgendwie zu gängeln oder zu bestrafen, sondern das ist eben das, was notwendig ist. Und habe das dann auch so guten Gewissens so durchgeführt.
Was waren das denn für Charaktereigenschaften, die sowohl deine Mutter als auch du mitbringen?
in unterschiedlicher Hinsicht. Ich glaube, wenn wir bei was kritisiert werden, wo wir sehr viel Arbeit reinstecken oder uns halt auch sehr viel einfach investieren, dann nehmen wir das, glaube ich, beide oft zu Herzen oder fühlen uns dann schnell angegriffen. Und dann sowohl auf ihrer Seite als auch auf meiner Seite, irgendwie weiß ich nicht, wenn ich dann Läufe hatte und den ersten schon 4 Sekunden zu schnell gelaufen bin oder so und das ganze Training halt mehr oder weniger am Arsch war dann so, ja, so der Vorwurf mehr oder weniger, so dass ich das mutwillig mache und ich war dann wiederum so, was soll das? Oder dann irgendwie andersrum, wenn ich immer eine Zeit nicht laufen konnte, war ich so, boah, die Zeiten sind viel zu hart und es ist ja dann in dem Fall kein Vorwurf, sondern einfach, dass an dem Tag vielleicht die Beine nicht da sind, was dann vielleicht als Vorwurf wahrgenommen wird. Aber das sind sehr seltene Fälle gewesen. Also ich sag mal, so, solange es gut lief, auch im Wettkampf, war immer alles fein, aber manchmal auch im Laufe so einer Saison ist ja immer so ein bisschen Auf und Abs und ja, vor allen Dingen, wie gesagt, schon angesprochen, so mit einer relativ langen Verletzungshistorie ist dann auch immer so eine Gratwanderung dann für Meisterschaften eben noch fit zu werden. Und da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen von Trainerseite, glaube ich, auch ein bisschen unkonventionellere Wege gehen als so einen ganz klassischen Aufbau, weil eben dann andere Qualitäten auch gefragt sind, in so einer kurzen Zeit dann Form aufzubauen. Und dann kommt es halt auch mal vor, dass man so vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht bei 100% ist. Aber wie gesagt, so jetzt, wo ich auch bei einem anderen Trainer in Spanien trainiere, kommt man bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, ist es auch eigentlich extrem harmonisch und ich kann meine Mutter jederzeit nach Ratschlägen fragen oder nach Hilfe fragen und sie ist da immer sehr offen.
Okay, du hast angesprochen, dass du viele andere Sportarten ausprobiert hast, Fußball, Leichtathletik, parallel. Wann kam denn so dieser Fokus auf die Leichtathletik? Wann hast du gemerkt, okay, ich mache hier mit wenig Training, gebe ich eine ziemlich gute Figur ab und habe auch Bock aufs Laufen, möchte mich da verbessern. Wann war das so? Wann kam so dieser Switch, an dem du gemerkt hast, okay, wenn ich jetzt ein bisschen was investiere, dann wird das was?
Ich würde sagen, so mit 16 um den Dreh, 15, 16, im ersten Jahr U18, ich bin sehr spät im Jahr geboren, also war ich da 15, da waren die deutschen Meisterschaften in Rostock und damals bin ich in meinem Vorlauf letztes mit 20 Meter Abstand, glaube ich, geworden, weil wir vorher noch im Urlaub waren und ich habe das alles auch wirklich gar nicht ernst genommen. Habe aber dann schon gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier so, also bis hierhin lief es eigentlich ziemlich gut, so auf Hessen-Ebene bin ich immer sehr weit vorne dabei, gewinne da auch öfter, aber so sobald man dann irgendwie deutschlandweit sich die Gegner anschaut, wird das nicht mehr ganz so einfach. Dann habe ich dann schon festgestellt, okay, wenn ich jetzt wirklich was reißen möchte, dann erfordert es ein bisschen mehr. Und genau, im darauffolgenden Jahr bin ich dann Vierter geworden. Also nicht nur in meinem Vorlauf, sondern auch im Finale. Trotz einer relativ schwierigen, das war mein erstes Jahr, wo ich so ein bisschen verletzt war, also trotz einer relativ schwierigen Saison. Und ab da habe ich dann auch gemerkt, in der U20 kamen dann internationale Meisterschaften dazu, so 20 Europameisterschaften, sowas. Und dann eben solche Normen auch zu laufen oder sich als Ziel vorzunehmen, bedarf dann ein bisschen mehr als zweimal die Woche laufen und so im Urlaub ein bisschen Fußball spielen.
Was würdest du denn sagen, so rückblickend, was war dein größter Erfolg in der Jugend?
Ich würde tatsächlich sagen, der deutsche Meistertitel in der U20, ja, Und auch ein Rennen, was mir extrem in Erinnerung geblieben ist, sind 5000 Meter in den deutschen U20-Meisterschaften. Da war die stand bis zwei Wochen vorher noch so ein bisschen auf der Kippe, ob ich überhaupt laufe, weil ich eine extrem, extrem kurze Vorbereitungszeit hatte und wollte bei dem Rennen eigentlich bei 2000 schon aussteigen. Habe mich dann durchgekämpft, bin zum Schluss Dritter geworden und ich glaube, ich werde mich nie wieder so anstrengen können. Musste mich auf dem Weg vom Ziel zur Siegerehrung, die 45 Minuten später stattfand, ich lag bis dahin immer noch da auf dem Rasen, musste ich mich sechsmal übergeben vor Laktat und das habe ich nie wieder geschafft. Habe auch so ein bisschen Gedächtnisverlust auf den letzten zwei Runden gehabt. Das kam dann im Video später, wo ich mir angeschaut habe und dann irgendwie so sich an die Grenzen zu bringen, das war auch was, was mir lange in Erinnerung gehalten ist, geblieben ist und muss ich auch sagen, auch wenn es da jetzt in Anführungszeichen nur ein dritter Platz war, war ich da auch sehr stolz auf mich selber, auch dann irgendwie so wirklich alles rausgeholt zu haben, was da ging.
Was glaubst du, woran lag das, dass du an dem Tag, in dem Rennen tatsächlich so über dich hinauswachsen konntest und komplett bis in den Begrenzer rennen konntest?
Ich glaube tatsächlich, dass die 5000 mit einer guten Ausdauervorbereitung tut es auch nicht ganz so weh, aber dass je länger die Strecke wird und je kürzer die Vorbereitung dafür ist, desto mehr tut es dementsprechend auch weh. Und ich glaube, dass es einmal die Strecke war, weil ich eigentlich sonst nie 5000 gelaufen bin, aber dann auch so ein bisschen mit so einem 1500-Meter-Mindset einfach daran gegangen bin und halt so mir gedacht habe, okay, so ab einem gewissen Zeitpunkt tut es halt einfach weh, da muss man dann dagegen halten. Dass es dann dementsprechend früh ist, war dann unangenehm auf jeden Fall. Aber ich glaube, so ein bisschen auch die neue, also einfach, dass ich so neu war auf der Strecke. Ich bin übrigens, ich glaube, 6 oder 7 Jahre lang keine 5000 danach gelaufen, weil ich so ein Trauma davon hatte. Also es war auch ein kurzer Spaß, ein kurzer Ausflug auf die längeren Distanzen. Aber unterschiedlich Zusammenspiel. Und dann halt, weil ich auch wirklich gerne gewinnen wollte oder zumindest eine Medaille wollte.
Ja, okay, dieses Gewinnen ist schon das, was dich antreibt, so, also was immer mitschwingt in den Rennen?
Ich würde sagen, nicht mehr, aber über sehr lange Zeit schon, ja.
Okay, heute geht es dann um Bestzeiten, um das, was realistisch erreichbar ist?
Auch, aber ich glaube, so seit diesem Jahr ist es auch ein bisschen mehr so den Spaß auch am, also ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Wettkämpfe macht. Auch wenn man natürlich so kurz vor der Startlinie sich dann auch immer denkt, oh Gott, so habe ich mich jetzt hier schon wieder reinmanövriert. Aber so auch diese Aufregung vorher, dieser Contest am Wettkampf an sich gegen andere antreten, so das, was mir sehr viel Spaß macht. Und auch so, glaube ich, ein bisschen den Spaß am Sport, am Wettkampf selbst, steht, glaube ich, jetzt wieder mehr für mich auch im Vordergrund. Letztes Jahr oder die Jahre auch davor war es dann auch oft so Normen hinterherlaufen und eigentlich auch dann Platzierung eher zweitrangig. Aber das ist was, was ich einfach nicht so gut kann. Deshalb, ich laufe sehr gerne auch so Meisterschaften, also so deutsche Meisterschaften oder so, weil es da dann im Endeffekt wirklich rein um die Platzierung geht. Und ich glaube, ich in so einem direkten Duell Mann gegen Mann dann irgendwie mehr, weiß nicht, Energie mobilisieren kann oder mich dafür einfach mehr motivieren kann als für irgendeine Zeit und dann als Zehnter in ein Ziel zu kommen.
Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass du so eine Verletzungshistorie hast. Wie kam das? Also wenn ich das jetzt so richtig entnommen habe, war es so ein bisschen durch zu viel Training, zu viel Ehrgeiz. Aber da hätte man ja im Zweifel gegensteuern können, was ihr wahrscheinlich auch versucht habt. Aber was waren das so für Verletzungen? Wie lange hat dich das beschäftigt? Und wie habt ihr es am Ende in den Griff bekommen?
Also vom zweiten U18-Jahr bis 2020 war ich, und das zweite U18-Jahr war 2015, war ich eigentlich 5 Jahre in Folge immer wieder verletzt. Die Ursache retrospektiv ist, glaube ich, relativ eindeutig. Ich habe zu dem Zeitpunkt dual studiert oder war dann so am Ende meiner Schulzeit. Und ich glaube, so ein bisschen so diese Doppelbelastung war schon sehr viel dann auch einfach. Zumal ich, glaube ich, ein relativ, ja, vom Körperbau ist nicht der allzu robusteste Typ bin. Und das vielleicht dann tendenziell eher weniger wegstecke als jemand, der dann so ein bisschen stabiler einfach von Natur aus schon gebaut ist. genau, gerade in so Wachstumsphasen auch. Ich bin jemand gewesen, der auch relativ spät entwickelt war. Und dann, ich glaube, wenn da alles so zusammenkommt, wundert es mich eigentlich fast schon, dass es nicht noch schlimmer war. Aber ja, so vor allen Dingen in dieser dualen Studiumszeit, glaube ich, da war es halt teilweise so, dass ich dann kurz vor 5 aufstehen musste, dann um 5 mein erstes Training gemacht habe, dann 8,5 Stunden gearbeitet habe, zum zweiten Training bin danach und wieder zurück. Und das, glaube ich, dann für den Körper einfach zu viel ist. So das viele Training kam oft auch von mir. Also ich war immer derjenige, der so war, ja, ich glaube, ich muss mehr machen. Aber auch im Nachhinein drauf geschaut, ist meistens mehr, auch wenn es so ein abgedroschenes Sprichwort ist. Ja, und ich glaube auch seitdem, also 2020 war dann mein erstes Jahr, wo ich gar nicht verletzt war, habe da meine Bestzeit auch direkt 6 Sekunden verbessern können und bin da auch dann damals so international, würde ich sagen, so ein bisschen Anschluss auch gefunden mit einer damals 3,38, was deutsche Jahresbestleistung war. Und heute jetzt, mittlerweile laufen alle schon noch ein gutes Stück schneller, inklusive mir zum Glück, aber ja, und dann eigentlich so die letzten 2 Jahre, Klopfer Holz, ich war eigentlich relativ verletzungsfrei, oft ein bisschen von Krankheiten gebeutelt, aber das hat jeder so. Also ich meine, so, es gibt auch selten Jahre, wo man, oder eigentlich nie Jahre, wo alles super läuft. Ja, aber ich glaube so einfach generell mehr auch Fokus auf Regeneration. Nicht auf allen Hochzeiten tanzen wollen, ist auch was, was mir sehr, sehr schwer fällt oder auch schwer gefallen ist zu realisieren. Dass das auch so ein Grund dafür ist, ist, glaube ich, sowas, was auch dazu beigetragen hat, dass es jetzt verletzungstechnisch ein bisschen besser aussieht. Und natürlich, irgendwann ist auch so eine Wachstumsphase abgeschlossen. Ich glaube, so wenn die Pubertät vorbei ist, man hat einfach so ein bisschen mehr Testosteron, so die Knochen sind feste, dann verletzt man sich nicht allzu schnell, weil die meisten Verletzungen tatsächlich so Ermüdungserscheinungen wie, weiß ich, Achillessehnenprobleme, Läuferknie, ich habe diese ganzen klassischen Sachen eigentlich mitgemacht, Shinsplints, Ermüdungsbrüche, diese Sachen. Ja.
Okay, also einmal das Best-of-Läuferverletzungen tatsächlich.
Genau, ich glaube, bei so einem Bingo stand ich ganz gut da.
Du hast das Jahr 2020 angesprochen, das habe ich mir hier in meinen Notizen auch ziemlich dick notiert, weil da irgendwie ziemlich viel passiert ist, zumindest aus meiner Wahrnehmung, und dir scheint es vielleicht auch ähnlich zu gehen. Du warst dein Leben lang bei einem Verein, der TV Rendel heißt. Das ist, glaube ich, so ein lokaler Verein, einfach aus dem Dorf, aus dem du auch stammst, in dem du aufgewachsen bist. Und hast dann im selben Jahr, also in 2020, dein eigenes Team gegründet, deinen eigenen Verein, das Athletics-Team Karben. Wie kam es dazu? Warum hast du gedacht, yo, ich mache jetzt meinen eigenen Verein?
Ich glaube, die Leichtathletik ist nicht so wie der Fußball, dass man unendlich viel Geld damit verdient, auch nicht, dass es so eine riesige Medienpräsenz hat. Und ich glaube, deshalb ist es für viele kleinere Vereine schwierig, Leistungssport und Breitensport gleichermaßen gerecht zu werden. Und es ist auch, habe ich auch damals gesagt, überhaupt gar kein Vorwurf, weil ich selber nicht richtig fände, in einem kompletten Breitensportverein dann jedes Wochenende im Sommer irgendwelche Fahrtkosten abrechnen zu wollen mit Mitgliedsbeiträgen von anderen Leuten, die diesen Anspruch eben nicht haben. Und auf der anderen Seite in größeren Vereinen, die auch leistungssportlich her angelegt sind, ist es meistens ein Verein, wo einfach große Fußballabteilung hinten dran steht. Aber man da einfach auch ein bisschen weniger Flexibilität hat und sich auch in vielen vorgegebenen Systemen so ein bisschen unterordnen muss. Und beides war eigentlich nicht das, was ich gerne wollte, sondern ich habe gedacht, okay, so ich bin jemand, der den Laufsport an sich sehr gerne hat und so das Laufen liebt. Und gleichzeitig also auch da irgendwie so was ein bisschen bewegen wollte, aber gleichzeitig auch irgendwie so das Gefühl hatte, okay, so wenn ich jetzt jedes Jahr für Jahr alle meine Wettkampfreisen selber zahlen muss und so weiter, gehe ich hier jährlich mit einem, weiß ich nicht, 5-stelligen Minusbetrag raus. So ein kleines bisschen sollte irgendwie schon übrig bleiben. Und deshalb habe ich dann mit meinen Eltern und ein paar Freunden, die damals auch gelaufen sind, haben wir diesen Verein gegründet, um eben so ein bisschen Mittelstreckenlauf in Deutschland wieder konkurrenzfähiger zu machen und auch jüngeren Athleten dann perspektivisch so eine Anlaufstelle in Deutschland zu bieten, um eben genau diesen Problemen vorzubeugen und gleichzeitig auch Sachen ein bisschen anders denken. Wer sich den Verein schon mal angeschaut hat, sieht, dass vielleicht die Weltkampftrikots ein bisschen unkonventioneller sind. Über lange Zeit auch der Instagram-Auftritt, die Webseite, alles so ein bisschen, ja, wenn ich so will, neumodischer. Und das war auch so unser Anspruch, ein bisschen auch Leute auf einer anderen Schiene abzuholen. Jetzt nicht nur rein über Leistung, sondern auch zu zeigen, dass nicht nur der Laufsport an sich, aber auch Mittelstreckenlauf eigentlich total cool sein kann und Track so generell und genau das dann in Form von Merchandise und so weiter und so fort auf unterschiedlichen Ebenen und Arten und Weisen dann auszudrücken.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du so geschmunzelt hast, als du erzählt hast, dass das Design der Klamotten so ein bisschen anders ist, weil du es selbst entwickelt hast. Das hast du mal erzählt. Du bist irgendwie so ein kreativer Kopf. Also nicht nur, wenn man dich sieht, merkt man das, sondern auch in dem, was du so tust. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, da gibt es so ein paar Punkte, wollte ich einmal zurück zu dem Verein und du hast gesagt, wir machen das alles so ein bisschen anders. Funktioniert das denn? Also habt ihr Geldgeber gefunden? Weil irgendwie, wenn man nicht einen riesen Verein hat mit vielen Mitgliedern, die quasi Mitgliedsbeiträge zahlen, um ein paar wenigen dann Fahrtkosten und so zu erstatten zu können, funktioniert es halt nicht und das habt ihr nicht. Wie habt ihr das angestellt? Funktioniert das? Ist das nachhaltig?
Ja, gute Frage. Also ich muss schon sagen, es ist mit sehr viel Aufwand auch verbunden und das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil eben die Athleten, also es war von vornherein schon klar, aber wenn man eben Sachen anders machen möchte und Sachen neu machen möchte, dann ist es immer mit sehr viel Arbeit verbunden und wenn eben keine großen Geldgeber im Hintergrund sind oder dann einfach so ein System, auf das man zurückgreifen kann, dann bleibt die Arbeit meistens bei einem selber hängen. Und weil wir auch gesagt haben, okay, als Sport dann auch gegründet, dass wir da auch selber mitwirken wollen und da Sachen verändern wollen, ist es dann eben schwierig, wenn man dann eine teilweise Dreifachbelastung hat mit Training, was eigentlich dann ja schon teilweise ein Vollzeitjob ist, dann im Zweifel noch eine Ausbildung oder arbeiten und dann noch einen eigenen Verein, den man irgendwie leiten muss und da sich um alles kümmern muss. Also ich mache es sehr gerne, aber es ist jetzt auch in letzter Zeit, weil da bei mir noch ein paar andere Sachen dazugekommen sind, auch beruflich schwierig, das dem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Insofern man da keine riesigen Geldgeber hat. Also falls jemand den Podcast hört und investieren möchte, gerne. Aber es ist schon ein Hustle, muss man schon sagen.
Okay, also noch hat das Konzept, was du dir ausgedacht hast, nicht so richtig funktioniert. Also du hast das irgendwie kreiert und gemacht und es gibt Athleten, die für den Verein starten, aber es ist nicht so, dass ihr sagt, jo, alles klar, wir können dreimal im Jahr ins Trainingslager fahren und das.
Ja, also ich glaube, für den Zeitraum, also wo ich jetzt auch Sport mache, gemacht habe, funktioniert es in einem gewissen Rahmen. Es ist nicht so, dass es ein Pro-Team ist, aber ich glaube, das ist auch jetzt nicht, also das ist sehr, sehr schwer umzusetzen, wenn es, ich meine, die Pro-Teams, die heutzutage existieren, sind alle von irgendwelchen Marken unterstützt und wo dann Millionen drin stecken und das ist einfach nicht möglich. Aber ich glaube, jetzt so verglichen mit auch anderen Vereinen, breitensportlichen Vereinen, auch teilweise Vereinen mit einer leichtathletischen Sparte, würde ich sagen, ist unsere Unterstützung für die Athleten und schon sehr gut ist, dass der Athlet auch immer im Vordergrund steht. Also bei uns ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Funktionäre oder so davon profitieren, sondern halt alles, was da ist, geht an die Athleten. Aber ich weiß nicht, inwiefern es nachhaltig ist, wenn es nicht vollzeitmäßig weiter betreiben würde. Also wenn ich jetzt nach meiner sportlichen Karriere sagen würde, okay, so ich nehme jetzt 3 Jahre Zeit und würde alles an meiner Arbeit in den Verein stecken, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es gut funktionieren würde. Ich weiß aber nicht, ob das der Weg ist, den ich dann einschlagen werde. Aber bis dahin muss man mal schauen. Aber also ich wusste das von Anfang an, dass es nicht so einfach sein wird, weil sonst hätte es jemand anderes schon gemacht. So. Also wir haben jetzt auch das Rad ja da nicht neu erfunden. Für den Moment ist es eigentlich gut gelaufen, aber es ist schwierig und es ist sehr viel Arbeit und ich glaube nicht, dass es so nachhaltig ist, wenn man es auf dem Rahmen betreibt, wie wir es jetzt betreiben. Ja.
Was würdest du dir denn allgemein wünschen, wenn man jetzt sagt, okay, Nachwuchs, Leistungssport, Profi, Leichtathletik, was muss da strukturell passieren, wenn man jetzt so einfach rumspinnt, um das ganze System in Deutschland zu verbessern? Ich nehme mal an, du hast dir da Gedanken gemacht, weil ansonsten wärst du ja nicht auf die Idee gekommen, einen eigenen Verein zu gründen, der so ein bisschen anders funktioniert, weil dass es Probleme gibt in den Strukturen, die wir hierzulande haben, in der Förderung, wenn man jetzt an Kader und Norm etc. denkt, das ist ja allgemein hin bekannt. Was sind da so deine Gedanken zu?
Ich glaube, dass mittlerweile eigentlich gerade wie es aktuell ist, man mehr oder weniger nur zwei Wege einschlagen kann. Und der eine ist, man ist gut genug, um von einem Pro-Team gesigned zu werden. Dann verdient man für den Zeitraum, in dem man den Sport ausübt, genug Geld, um das sorgenfrei machen zu können. Und überlegt sich danach oder währenddessen, was man daraufhin beruflich machen möchte. Die meisten bleiben ja auch dann irgendwie im Sport. Aber leistungstechnisch ist das wahrscheinlich der sicherste Weg, das schaffen aber halt eben nur ganz wenige. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch dadurch, weil diese Professionalisierung halt da extrem vorangetrieben wird durch diese Teams, so diese Lücke zwischen der Breite und der Spitze einfach größer wird. Der andere Weg ist halt, sich selbst zu organisieren, so ein bisschen wie ich es auch gemacht habe. Ich glaube, es muss jeder einfach dann für sich so ein bisschen auch wissen, was er generell möchte, was er abseits des Sports auch, glaube ich, für sich möchte, weil das in so eine Pro-Team-Variante dann schon wirklich sehr, sehr viel Verzicht auch im sozialen Bereich bedeutet, mit mehreren Monaten im Trainingslager im Jahr seine Familie vielleicht insgesamt 15 Tage im Jahr sehen, Freundinnen auch sehr schwer, etc. Ja, und die andere Variante ist aber halt dann eben mit sehr viel Aufwand verbunden, mit Eigeninitiative. Und ich glaube, dass es in anderen Ländern besser funktioniert, wenn man sich die Leistungen anschaut. Aber ich glaube, dass das teilweise nicht nur finanzieller Natur ist, sondern dass auch einfach so eine Historie von, glaube ich, Trainern da existiert, die in Deutschland teilweise nicht so ist. In Deutschland haben wir vielleicht ein, zwei Trainer, die international erfolgreiche Athleten trainieren. Viele Trainer, die trotzdem Athleten zu sich holen, obwohl vielleicht objektiv an den Leistungen gemessen weniger Qualität, entweder der Athlet oder der Trainer da ist, aber zumindest nicht die Leistungen rauskommen. Und den Athleten, die aber dann nicht zu diesen Trainern wechseln oder nicht zu den Bundestrainern wechseln, oft Steine in den Weg gelegt werden. Und ich glaube, das ist dann sehr schwer, wenn du schon alles alleine machst und dann noch so ein bisschen Stein in den Weg gelegt bekommst. Es ist halt fast unmöglich, da irgendwie international Anschluss zu finden. Wenn ich mir jetzt irgendwie England anschaue, wenn ich mir Spanien anschaue, wenn ich mir Frankreich anschaue, muss ich sagen, im mittelfristigen Bereich funktioniert es auch da. Ich weiß jetzt aus Spanien, dass auch nicht sehr viel mehr Geld drinsteckt. Aber, und das ist der letzte Punkt auch, wo ich glaube, dass noch mehr Potenzial einfach in der Jugendarbeit drinsteckt, ist, dass einfach deutlich höhere Medienpräsenz hat. Dass fast jeder Wettkampf, der in dem Land stattfindet, in öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Dass die Leute da oder dass die Leistung einfach einen deutlich höheren Stellenwert in der Gesellschaft hat. Wenn man jetzt hier eine Umfrage bei der Tagesschau starten würde und fragen, wie viele Leute weiß ich nicht, irgendeinen Zweitplatzierten, Drittplatzierten bei deutschen Meisterschaften kennen, würde ich mal schätzen, dass die Umfrage relativ traurig aussehen würde.
Das werden nicht viele sein, ja.
Richtig. Es mag vielleicht auch ein bisschen an Charakteren liegen, weil eben Leistungssport bedeutet, dass man schon, glaube ich, nicht die allerextrovertierteste Person sein kann, weil einfach sehr viel Verzicht, glaube ich, so mit der Leistung oder mit dem Training kommt. und da einfach man so nicht auf, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf allen Hochzeiten tanzen kann und da extrem viel sozial unterwegs sein kann. Aber ich glaube trotzdem, dass einfach, wenn das schon im Fernsehen mehr gezeigt werden würde oder auf in Zeitungen einfach mehr, ja, mehr stattfindet, dann sieht es schon anders aus. Und dann wiederum interessieren sich auch jüngere Generationen dafür. Vielleicht jetzt nicht zwangsläufig im Fernsehen, aber einfach, es gibt ja unterschiedliche Plattformen. Und dann gibt es einfach eine größere Breite, auf die man zurückgreifen kann. Aber so wie es jetzt ist, wobei ich sagen muss, ich glaube auch durch diesen generellen Gesundheitstrend, Laufhype, sieht es nicht schlecht aus. Aber ja, ich glaube trotzdem, dass die Jugendarbeit halt, dass man da viel mehr machen könnte. Also auch in Schulen zum Beispiel gehen, so Talentsichtungen und so auch Kinder in dem Alter lockst du halt so nicht, wenn du sagst, du kriegst irgendwie ein Handtuch geschenkt, wenn du hier Erster wirst bei irgendeinem Wettkampf und einen feuchten Händedruck, sondern da muss dann irgendwie auch schon ein bisschen mehr geliefert werden, weil es dann einfach extrem viele andere Möglichkeiten gibt, die extrem lukrativ oder sozial akzeptierter und interessanter sind. Ja, deshalb glaube ich, dass an unterschiedlichen Stellen da, glaube ich, geschraubt werden könnte.
Definitiv komplexes Thema. Es gibt nicht so die eine Begründung ja. dafür, warum es nicht funktioniert. Aber genau, definitiv fehlt es an Geld, woher das nun auch immer kommen soll. Weil genau, wenn man Profisportler sein möchte, dann muss man eben von dem Sport auch leben können. Und das ja, ist in der Regel ja gar nicht der Fall. Also wie viele deutsche Top-Athleten können wirklich vom Laufen allein leben? Da gibt es nicht so viele.
Sehr wenige.
Wie ist die Situation bei dir seitens Förderung und wie finanzierst du dich?
Also ich krieg gar keine Förderung. Ich bin nicht im Bundeskader. Und ja, ja, krieg auch vom hessischen, auf Landesebene keine Förderung. Also ich habe da schon immer einen relativ unkonventionellen Weg gewählt, glaube ich, weil ich auch kein Interesse hatte, beispielsweise zur Polizei zu gehen, was ja auch, glaube ich, mit dem Sport sehr gut zu vereinbaren ist, in der Sportfördergruppe. Aber ich mich da nach dem Sport einfach nicht so gesehen habe. Und genau, habe momentan eigentlich so drei Standbeine. Einmal das Laufen an sich, beim Verein einfach ein bisschen rumspringt, dann Preisgelder in einem geringen Rahmen und Sponsoring-Verträge. Dann habe ich ein Designstudio mit einem Kumpel, wo ich kleinere Aufträge ab und an annehme. Muss auch dann immer ein bisschen geschaut werden. Jetzt in der Saison ist es dann einfach ein bisschen ruhiger, aber das ist was ich auch Stück für Stück weiter aufbauen möchte und wo ich auch perspektivisch mich eher sehe. Und dann eben mein Social Media, wo ich auch seit Mitte letzten Jahres mehr mache und sagen muss, dass das eigentlich so das ist, was am lukrativsten ist und wo man, glaube ich, als Sportler heutzutage nicht drumherum kommt, wenn man sich finanziell selber gut aufstellen möchte.
Ja, nur von Preisgeldern wird es ganz, ganz schwierig.
Wird es sehr, sehr eng, ja.
Nur über Leistung an, Partner kommen, an Geldgeber auch ist auch sehr, sehr schwierig, wenn man nicht eben in den sozialen Netzwerken stattfindet. Weil genau, das Richtig. Ist einfach, da sind viele Leute unterwegs und da kann man die Leute erreichen, weil genau wie du sagst, in der Sportschau wird unser Sport nicht stattfinden in der Regel. Und da muss man halt sich andere Kanäle suchen. Also ist das für dich auch wirklich Arbeit? Also wenn du jetzt einen Instagram-Post machst, beziehungsweise da einfach generell dein Konto betrachtest und schaust, wie viel, wie erreiche ich möglichst viele Leute, wie erzähle ich spannende Geschichten, wie mache ich mich selber spannend, ist das schon etwas, was du als Arbeit siehst?
Ich würde sagen, ich habe einfach das Privileg, dass ich was arbeite. Sehr gerne mache. Ich habe es für eine lange Zeit gar nicht als Arbeit betrachtet. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man dann auch Verpflichtungen hat und Kooperationen hat, wo dann auch eben Deadlines sind, Sachen gefordert werden, dann wird es schon zur Arbeit oder ab dem Zeitpunkt, wo man auch dann damit Geld verdient. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Post für mich Arbeit ist, aber sich nach einem Long Run noch 1,5 Stunden hinzustellen und irgendwelche Outfits zu shooten und Videos zu machen, würde ich das nicht zwangsläufig machen, wenn es keine Arbeit wäre. Aber es sind trotzdem Sachen, die ich gerne mache. Und ich versuche auch, meinen Account so nah wie möglich an mir als Person dran zu behalten und das nicht dann aufzusetzen, weil es ja auch irgendwie mich als Marke dann repräsentiert und ich gerne einfach natürlich so wahrgenommen werden möchte, wie ich eben bin. Aber ja, ich glaube, je mehr man da mit verdient oder je größer die Reichweite ist, desto mehr Arbeit steckt dann eben auch drin oder desto mehr Arbeit fällt an. Aber ich glaube, das ist ja wie in allen anderen Berufsfeldern auch, sind halt jetzt so, was mich angeht, zwei unkonventionelle Berufsfelder mit Leistungssport und Social Media, was, glaube ich, von vielen Leuten jetzt auch nicht zwangsläufig als Job wahrgenommen wird. Aber wenn ich mir die Stunden aufschreiben würde, die in der Woche draufgehen für dann Content-Erstellung, Konzeption, Training, Recovery, würden sich, glaube ich, einige wundern, dass das schon ein bisschen mehr ist als Spaß.
Ja, also genau, man muss da halt Zeit investieren und wenn man das gut machen möchte, dann nochmal viel mehr. Und genau, wenn das eine Möglichkeit ist, zusammen in der Kombination mit dem Sport, mit dem Laufen, dann ja, sich als Profisportler ja, über Wasser zu halten, dann macht man das halt. Ne? Vor allen Dingen, wenn man so ein kreativer Kopf ist wie du, irgendwie da Bock drauf hat und da auch noch ja, lustige Inhalte kreiert. Apropos kreiert, du hast das Designstudio gerade kurz angesprochen, was du mit dem Kumpel hast. Was genau macht ihr da für Sachen? Webseiten, Mode, in welche Richtung geht das?
Wir machen Branding und VFX. Hauptsächlich ist VFX sind so 3D-Animationen und sowas. Genau, ich selber habe Kommunikationsdesign studiert. Er hat so 3D-Design gemacht und genau, Kommunikationsdesign ist ja relativ allumfassend, wo man dann sich selber eigentlich so im Studium die Schwerpunkte setzen kann. Meine Bachelorarbeit war da dann eine Merchandise-Kollektion, weil ich da auch durch dann den Verein so ein bisschen dann mit dann Mode oder Mode im Sport auch hatte. Das ist was ich sehr, sehr gerne mache. Genau, habe aber neben dem und der Erfahrung, die ich dann damit gesammelt habe, auch mein Steckenpferd eben beim Branding und auch so ein bisschen Editorial. Genau, und er macht so die 3D-Geschichten und dadurch, dass halt eben auch so diese sehr viel auch über Social Media bei mir geht, habe ich auch ganz gute Kenntnis, was Fotografie und Videografie angeht, aber man muss dann auch in gewisser Weise, also an der einen oder anderen Stelle sagen, so, wenn man einen professionellen Auftrag hat, dann holen wir uns immer noch einen extra Fotograf oder Videograf dazu. Wenn das so Social Media Content ist, dann ist das was, also ich kann gut mit einer Kamera umgehen, so ist es jetzt nicht, es ist auch Teil meines Studiums gewesen, aber es ist einfach nicht mein größtes Steckenpferd. Genau. Aber Branding und VFX sind so die Sachen, die wir hauptsächlich machen.
Ja, ein Ergebnis deiner Kreativität habe ich hier auch tatsächlich gerade in den Fingern. Und das ist tatsächlich das erste Mal, wo ich eigentlich mit dir in Kontakt kam. Das ist mir jetzt dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist dein Spiel Runner's High. Ich habe hier eine Karte in der Hand. Das ist, ich sage jetzt einfach mal, so eine Art Quartettspiel mit halt deutschen Profiläuferinnen und Profiläufern. Da sind 96 verschiedene Athletinnen und Athleten drin. Mit dann halt verschiedenen Kategorien: Ausdauer, Schnelligkeit, Stärke, Tempohärte. Du selbst gibst dir bei Tempohärte 87 von 100 Punkte, bei Stärke nur 39. Wie kamst du auf die Idee, so ein Quartett zu machen? Das war, glaube ich, 2020, auch so während Corona-Pandemie. Dann gab es auf einmal dieses Spiel so zum, ich glaube, man konnte es vorbestellen. Und du hast dann, wie kamst du auf die Idee? Fangen wir damit erstmal an.
Also ich habe immer als Kind mega gerne alle möglichen Sachen gesammelt. Also ich liebe Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, diese Match-Attacks-Karten und das ist auch so ein bisschen inspiriert dann war. Das sind dann eben vom Fußball diese Spielerkarten gewesen, wo dann unterschiedliche Punkte vergeben wurden und die geglitzert haben und was weiß ich. Und ich dachte mir halt einfach, das ist total cool, sowas auch für die Leichtathletik zu haben. Und das ist auch dann im Endeffekt derselbe Ansatz wie mit dem Verein und den ganzen Sachen, die ich auch vorher gesagt habe, dass man dem Sport auch irgendwie so ein bisschen was zurückgeben will und da auch, glaube ich, unkonventionell auf anderen Ebenen mehr für Aufmerksamkeit sorgen kann. Und es war einfach was ich selber gerne hatte. Ich habe das damals mit meinem WG-Kumpel, WG-Mitwohner gemacht. Und wir hatten halt einen Heidenspaß daran, uns dann auch Attacken für die jeweiligen Läufer halt auszudenken. Und haben dann so eine Excel-Tabelle aufgestellt, wo wir anhand der unterschiedlichen Ergebnisse auf den unterschiedlichen Disziplinen dann eben Werte vergeben haben und die dann auch für die einzelnen Kategorien entsprechend angepasst haben. Und das war noch vor meinem Designstudium, also es war zwischen meinem International Business und meinem Designstudium. Und hat mir so ein bisschen, glaube ich, die Türen geöffnet dann für das Designstudium, weil ich da sehr, sehr viel Spaß dran hatte. Und das auch Teil meiner Mappe war, mit der ich mich dann im Endeffekt beworben habe.
Also das hat tatsächlich dann auch im reellen Leben was gebracht. Wie gesagt, da sind 96 Athletinnen und Athleten dabei mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen in verschiedenen Kategorien. Wie war da so die Rückmeldung? Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle damit einverstanden waren, wie sie von wem auch immer. Hast du die Leute bewertet? Also wie habt ihr die Bewertung hinbekommen?
Es war tatsächlich relativ, also so schon sehr objektiv. Wir haben uns die Bestzeit angeschaut. Dann die Rankings in den unterschiedlichen Meisterschaften und dann, ich meine, als Athlet, wenn man selber in der Bubble ist, kann man das ja auch sehr, sehr gut einschätzen, ob das jemand ist, der eher ausdauermäßig stark ist und im Sprint nicht so gut oder andersrum. Haben es dann auch dafür Unter- und Überdistanzleistungen angeschaut und haben jeder Karte einen Gesamtwert gegeben und dann dieses Gesamtwerts sind wir so die anderen Kategorien abgegangen und haben das dann auch jedes Mal in Relation mit den jeweiligen Disziplinen-Konkurrenten gesetzt. Also ich würde sagen, da ist jetzt keiner sehr schlecht da weggekommen. Tatsächlich gab es keine negative Rückmeldung. Also so, ich habe, bevor das Spiel rausgekommen ist, musste ich natürlich jeden auch um Erlaubnis fragen, auch wegen den Bildern und so weiter und so fort an der Person. Ich glaube, bei der Läufer, es gibt eine Sprinter-Edition und Läufer-Edition. Bei der Sprinter-Edition haben, glaube ich, 2, 3 nicht zugesagt oder einfach sich nicht zurückgemeldet oder so. Bei der Läufer-Edition waren alle dabei. Und,
krass, allein das ist schon verrückt, dass sich 96 Leute dann dazu bereit erklären, das cool finden.
Ja, nee, mega cool. Also war auch, fand ich auch super cool von der ganzen Lauf-Community. So auch. Ich glaube, das zeigt auch, dass man da auch so relativ nah zusammen ist und jeder da froh ist und eben solche Projekte. Und haben dann jeden angefragt. Manche meinten dann so auch, ich sehe mich hier noch ein bisschen stärker, ich sehe mich hier ein bisschen schwächer, aber so, wenn du halt einmal anfängst, irgendwie rum zu korrigieren, dann kriegt jeder 95. So geht es halt auch nicht. Und wir haben dann auch, also teilweise, wenn da jemand Rückmeldung gegeben hat, hat man sich das halt nochmal angeschaut. Aber ich würde sagen, innerhalb von jeder Disziplin, also wenn man jetzt alle 15 Meter Läufer nimmt, zur damaligen Zeit, das ist jetzt trotzdem auch 5 Jahre her, also die Werte sind jetzt nicht mehr so aktuell, aber für diese Saison würde ich sagen, dass es sehr, sehr objektiv war. Und dass es nicht einfach war, dem gebe ich 90, dem gebe ich 80, sondern dass wir uns das schon sehr genau angeschaut haben und da auch eine Liste gemacht haben. Der hat 77, der hat 76, passt das so, passt von den Bestzeiten.
Wie würdest du denn deine Entwicklung jetzt einschätzen? Also was hat sich da in den letzten 5 Jahren bei dir getan, so bei den verschiedenen Kategorien? So Ausdauer hast du dir damals 78 gegeben, Schnelligkeit 69, Stärke 39, Tempohärte 87. Hat sich da was getan? Also
ich würde sagen, da hat sich ein bisschen was getan. Vom Grundprinzip hat man, wenn man so ein Athletenprofil hat, ist, glaube ich, auch so in gewisser Weise auch ein bisschen genetisch. Dass ich jetzt nicht Bodybuilder werde, war mir, glaube ich, damals klar und das, wenn man mich heute anschaut, immer noch klar. Aber ich würde sagen, vor allen Dingen im letzten Jahr habe ich deutlich mehr an Stärke gewonnen, weil ich jetzt regelmäßig 2-mal die Woche auch ins Gym gehe, am Anfang zu meinem Leidwesen mittlerweile mache, würde ich fast schon so weit gehen und sagen, das macht mir Spaß. Tempohärte würde ich nach wie vor sagen, dass das eigentlich mein größtes Talent ist, dass ich sehr viel Laktat bilden kann. Vielleicht ein bisschen weniger als damals, weil ich jetzt das auch ein bisschen mehr mit Ausdauer kompensiere und wir weniger von diesen ganz laktathaltigen Sachen trainieren. Ja, Ausdauer, würde ich sagen, ist in diesem Jahr ein gutes Stück besser geworden. In den Jahren davor vielleicht ähnlich oder fast ein Tick schlechter. Und Schnelligkeit ist auch ein Tick besser, würde ich sagen, aber einfach dem Umstand geschuldet, dass ich mehr Kraft habe. Nicht, weil meine Sprinttechnik besser ist, weil zum Glück mache ich das nie, aber ihr wollt mich nicht starten sehen. Einmal, wenn ich einmal laufe, dann sieht es ganz gut aus, aber am Start bin ich relativ langsam.
Meinst du jetzt aus dem Block Tiefstart
ja,
beim
ja.
Sprinten? Ja, okay. Dafür ist dein Laufstil, wenn du einmal läufst, halt ein sehr federnder, ein sehr schöner Laufstil.
Ja.
Also ich glaube, es gibt niemanden, der dich laufen sieht und sagt, das sieht ja seltsam aus, was macht er da, sondern das ist schon, man kann dir sehr gut beim Laufen zuschauen, das hier einmal, um ein bisschen rumzuschleimen. Thema Ausdauer. Du hast gesagt, du hast ein bisschen deine Ausdauer verbessert. Das ist gut, weil du bist ja jetzt auch offiziell Marathonläufer. Du bist letztes Jahr, da muss er selber lachen, ich muss auch ein bisschen lachen. Letztes Jahr beim Berlin-Marathon bist du deinen ersten Marathon gelaufen, von der Bahn auf die Straße gewechselt. Das war aber nicht so richtig ernst gemeint. Das konnte man dann im Nachhinein sehr gut in den diversen Stories und Reels, die du bei Instagram hochgeladen hast, doch sehr deutlich sehen. Warum bist du letztes Jahr überhaupt gestartet und wieso hast du das mit deinem Kumpel Romain so gemacht, wie ihr es gemacht habt?
Ja, also es war folgendermaßen. Ich hatte eine Kooperation mit Adidas für den Berlin-Marathon und genau, habe mir dann gedacht, okay, ich mache das ganz entspannt. Ich laufe einfach so um die 2 Stunden 40. Ich denke, dass ich das auch so ganz gut hinkriege. Und mein Kumpel Romain, mit dem ich auch sehr viele Sachen filme und ab und an auch trainiere, den hatte ich gefragt, ob er Lust hat, mitzulaufen. Und er war so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann so, das war erstmal der Plan. Meine Saison war, glaube ich, so 2 Wochen, 2,5 Wochen vorher zu Ende. Eigentlich schon mit deutlich schlechter werdenden Ausdauerwerten. Ich habe auch eher mit einer 800-Meter-Shape als mit einer 15-Meter-Shape aufgehört die Saison. Habe dann 3 Tage nach meinem letzten Rennen einen 30-Kilometer-Longrun gemacht. Mit einer 3:33-Pace, glaube ich. War hinten raus schon recht anstrengend, aber so lief ganz gut. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir keine Sorgen machen, so, ich werde ins Ziel kommen, weil ich einfach noch, also erstmal wissen wollte, so, schaffe ich überhaupt so 42 Kilometer lang zu laufen? War dann guter Dinge, wenn ich so ein bisschen langsamer laufe. Und bin daraufhin in den Urlaub gefahren mit Freunden, habe in der Zeit gar nicht trainiert, in der Woche auf dem Berlin-Marathon. So, ich glaube, 8 Tage vorher oder so sind wir zurückgekommen, bin ich einmal eine 10 gelaufen, dann in Berlin bin ich einmal eine 12 gelaufen, da habe ich schon ein bisschen Muskelkater bekommen, war so, oh, das wird nicht so gut. Ja, und dann standen wir auch an der Startlinie und dachten eigentlich so, okay, so, ich habe ihm vorher noch so gesagt, ey, bitte lass uns nicht schneller als 3:50 anlaufen. Und er so, ja, mein Coach hat gesagt, 3:45 maximal, so ein bisschen gesteigert vielleicht. Ich mache so einen Dongle raus. Ja, okay, gut. Und dann war es aber so eine krasse Stimmung da und es war irgendwie halt echt.
Die Überraschung,
sehr,
Stimmung
sehr
in Berlin, ne? Kann damit rechnen. Ne?
Ja, also, so, dass eine krasse Stimmung da sein wird, haben wir uns schon gedacht, aber so, es war auch für uns beide ja so das erste Mal, dass wir Teil auch von so einem großen Straßendorf waren. Ich muss schon ehrlich sagen, also so als Lauf-Experience war schon eine der coolsten Erfahrungen, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe. Also wirklich 42 Kilometer lang gab es keine 100 Meter, wo niemand stand. Also es war wirklich packed vom Anfang bis zum Ende. Und wir standen halt relativ weit vorne, weil wir halt also an der Seite über so einen Zaun rein sind, weil wir halt auch wussten, also wir waren auch beide Startblock A, allein wegen der Halbmarathonzeit, die er auch stehen hatte und die angegeben hatte, von der ich wusste, dass ich sie laufen kann. Und ja, da sind wir natürlich den ersten Kilometer, weil die Leute haben von hinten auch gedrückt, da kannst du halt nicht 3:50 dann loslaufen, weil die halt auch dann echt schnell losgelaufen sind. Wir wussten das nicht, aber wir standen so im Startbereich und haben so rechts und links gefragt, ja, wie wollt schnell wollt ihr laufen? Ah, 2 Stunden 15, ah, 2 Stunden 20. Also, oh. Und ja, so dann die ersten 2-3 Kilometer sind wir 3,29, 3,30 oder so gelaufen. Waren dann halt schon mal stabile 15 bis 20 Sekunden schneller als die eigentlich Target Pace. Und dann wollte ich immer wieder langsamer laufen, aber so, weil so viele Leute da waren, die auch angefeuert haben, sind wir immer so nach 100, 200 Meter halt wieder in unserem Schritt reingefallen, weil wir halt auch die Leute dann mit animiert haben. Ja, man muss den Leuten am Rand ja auch ein bisschen was bieten. So. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen und irgendwann war ich bei meinem Halbmarathon in einer Stunde 10, 11, irgendwie so. Oder 12, weiß ich gar nicht mehr.
Ich glaube, es waren 1,11. Ich hab mir eben das Reel nochmal angeschaut. Irgendwas, 1,11 irgendwas. Naja.
Ja, und ich wusste schon, dass das ein ganz schwieriges Unterfangen wird, dass ich irgendwann richtig wegplatzen werde. Aber die Vibes waren gut und ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, jetzt bringt es auch einfach nichts mehr, langsamer zu laufen. Also so, das Kind ist schon lange im Brunnen gefallen. So. Das ist wahrscheinlich bei Kilometer 5 schon im Brunnen gefallen. Und ja, wir haben dann munter weiter auch gefilmt, weil das war ja der eigentliche Job. Also das war ja der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt gelaufen sind. Und bei Kilometer 30 habe ich dann echt gemerkt, dass es gar nicht mehr so rund läuft. Und bei Kilometer 35 habe ich dann gesagt, ey, lauf du. So, also es geht wirklich nicht mehr. Und das waren tatsächlich, glaube ich, so die letzten 7 Kilometer waren schon sehr, sehr lange getan. Ich glaube, es waren die längsten 7 Kilometer, die ich jemals hatte. Hab dann auch ab da an jeder Verpflegungsstation angehalten und kurz eine Pause gemacht. Er ist dann mit 2,21 ins Ziel. Ich habe noch Freunde bei Kilometer 40 getroffen, denen ich vorher gesagt habe, stellt euch mal dahin mit einem Bier, so, ich komme dann dahin. Ich dachte halt, dass ich ein bisschen entspannter bei Kilometer 40 ankomme. Organisch war ich topfit, auch alle Bilder, die entstanden sind, sind da um den Dreh entstanden. Mir ging es mega gut, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte meine Beine nicht mehr vom Boden wegheben. Also so ein Gefühl, das ist ungefähr die letzten 50 Meter von so einem 800 Meter Lauf, aber 7 Kilometer lang. Und habe dann da noch ganz kurz eine Pause gemacht, bin so 500 Meter später in die Bande reingekippt und war so, okay, jetzt bleibe ich nicht mehr stehen. Es sind noch ungefähr 1,5 Kilometer bis ins Ziel, das schaffe ich irgendwie. Ich konnte mich auch nicht erinnern, wie ich durchs Brandenburger Tor gelaufen bin. Ich bin dann irgendwann am Ziel angekommen. Und er ist mit 2,21 gelaufen, ich mit 2,27. Absolut nicht geplant, auch nicht empfehlenswert, aber es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so, ich glaube, würde sagen, so eine Stunde später war ich schon so, okay, so, das werde ich nochmal machen, auch wenn ich da noch große Schmerzen hatte und erstmal einen Nap machen musste.
Ja, ihr habt den Marathon auf jeden Fall nicht ernst genommen. Also das muss man, ja. muss man sagen. Also klar, wenn man auf dem Niveau läuft wie ihr und normal, gut, du hattest jetzt Saisonpause, aber du meintest ja Romain irgendwie 160 Kilometer Wochen und selbst wenn man nicht dann Marathonläufer ist, dann kommt man schon durch den Marathon durch. Aber wenn man dann natürlich zu schnell läuft, dann wird es auch für euch richtig, richtig hart. Ich glaube, so die Stimmung von außen und das, was ihr dann da so gemacht habt, das kam schon sehr, sehr gut an. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das viel Spaß macht, einem selbst. Wie war das so bei euren Mitläufern? Weil ich meine, die Leute, mit denen ihr da 1,11 durch den Halbmarathon durchgegangen seid, die hatten das Ziel 2,22 im Marathon, was schon echt flott ist. Und die liefen ja am Limit. Die hatten ja nicht den Scheiß im Kopf, den ihr im Kopf hattet. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß es aus erster Hand, weil einer meiner Athleten, der liebe Jan, war genau bei euch in der Gruppe und der war echt froh, als ihr dann irgendwann mal weg wart.
Boah, der Arme. Ja, das tut mir leid für Jan.
Nein, habt ihr das wahrgenommen, dass das so in der Gruppe, dass sie das nicht so geil finden?
Also ich muss sagen, im Nachhinein haben uns echt relativ viele Leute geschrieben, und haben sich bedankt dafür, dass wir so viel Stimmung gemacht haben, als auch für die Zuschauer am Rand, weil wir die Leute immer dann auch sehr arg animiert haben. Ja, für die Leute, denen dieses stört, tut's mir leid, weil unsere Absicht ist, da niemanden irgendwie seine Rennen zu versauen, zumal es ein Marathon ist schon was ist, worauf man lange hin trainiert.
Also während des Rennens habt ihr das nicht wahrgenommen?
Nee, doch, es war auf keinen Fall mutwillig. So. Es war während des Rennens haben wir das absolut nicht wahrgenommen. Es war auch über weite Strecken, also wir waren immer mal in einer anderen Gruppe, weil wir halt mal schneller, mal langsamer waren. Und wir haben als Leute, dann, als wir ein bisschen schneller geworden sind und dann Leute mit uns teilweise dann vorgelaufen sind, haben wir auch so gesagt, ey, also lauft nicht mit uns hier mit, weil das ist, also, oder beziehungsweise lauft mit, aber so verlasst euch nicht darauf, weil wir laufen absolut keine gleichmäßige Pace. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich habe so während des Laufs eigentlich habe ich gar nicht so wahrgenommen und das Feedback danach war eigentlich auch so von vielen Seiten auch im Ziel nochmal kurz teilweise positiv. Ich meine, viele von denen, mit denen ich über lange Zeit gelaufen bin, sind dann vor mir ins Ziel gekommen, weil ich eben hinten raus übelst geplatzt bin. Aber tut mir leid, wenn wir da Leute irgendwie gestört haben. Das war aber auf jeden Fall nicht unsere.
Nein, ich glaube gestört nicht, aber ich meine, du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn du halt voll am Limit bist und dich auf dich selbst konzentrierst und merkst, ey, da geht es Leuten in dieser Gruppe deutlich, deutlich besser und die haben richtig viel Spaß. Ist halt was anderes. Du bist ja dann noch einen Marathon gelaufen in Boston und der war ein bisschen schneller. Und da bist du aber auch losgelaufen wie ein Irrer. Ich glaube, du warst der erste Nicht-Profi dann also es ist ja so in Blöcken in Boston. Und es geht ja sehr, sehr lange doch recht steil bergab und du bist, glaube ich, den ersten Kilometer, da hattest du 100 Meter Vorsprung am Ende. Also du bist da sehr, 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 sehr schnell runter. Wieso, weshalb, warum Boston und wieso auch da so eine Harakiri-Aktion?
Ähnliche Geschichte, auch da bin ich mit Adidas da gewesen. Ich war eigentlich in der Saisonvorbereitung für die Outdoor-Saison, aber habe, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, so ein bisschen mit dem Profisport nicht abgeschlossen, aber einfach ein bisschen andere Prioritäten gehabt. Und Adidas hatte mich angefragt wegen der Kooperation für Boston und das habe ich dann gerne gemacht, weil ich wusste aus Berlin, dass es auch Spaß macht. Und habe am Tag vorher noch Tempoläufe gemacht, also da habe ich wirklich gar nicht für rausgenommen. Die Woche danach habe ich relativ ruhig gemacht, weil wir die Woche darauf ins Trainingslager sind, nach Foromö. In Boston war es so, dass ich, da war ich alleine. Ich habe mir vorher so mein Konzept zurechtgelegt, dass ich so ein paar Sidequests mache. Und tatsächlich den Start gewinnen war keiner von den vorher überlegten Sidequests, sondern das hat sich zufällig ergeben. In Boston ist es ja so, dass man da rausgefahren wird aus der Stadt, das ist ja so eine One-Way-Strecke ist und wir da alle auf so einer großen Wiese eben abgesetzt wurden, da halt noch kurz gesessen haben, bis dann die Tore geöffnet haben, um zum Start zu kommen. Und der Start ist ungefähr einen Kilometer weg gewesen. Ich wusste das alles nicht, weil ich mich vorher da nicht dementsprechend informiert habe, ist eigentlich relativ gelegen gewesen, weil ich mich nicht aufgewärmt hatte und ich meine, vor einem Marathon ich hätte mich jetzt auch keine 10 Kilometer eingelaufen so, aber der eine Kilometer zum Start war dann so mein Aufwärmen und weil ich auch im Startblock A eben wegen meiner Zeit aus Berlin war, bin ich direkt relativ am Anfang reingelassen worden, an den ganzen anderen Leuten halt vorbeigejoggt, weil die alle zum Start gegangen sind. Und dann stand ich am Start und war halt der Erste an dieser Linie. Und dann dachte ich mir, wie kommt das denn jetzt? Weil ich aus Berlin halt auch anders gewöhnt war, weil ich habe im ersten Moment nicht mal wahrgenommen, dass es der Start ist, weil in Berlin ist ja alles da mit Tohu Wabohu, riesigen Torbogen und so weiter aufgebaut. Und in Boston ist es ja in so einem kleinen Minidorf, in Hodgkinson heißt es, glaube ich, einfach mit so einem kleinen Flatterband abgetrennt und dann steht einfach unten Start. Und das war es dann halt einfach mit so zwei, drei kleinen Zeichen an der Seite. Und dann, als ich einmal vorne stand, dachte ich mir, okay, also jetzt wäre es halt einfach so eine Verschwendung des Geschenks, was ich hier erhalten habe, als erst an der Startlinie zu stehen, wenn ich nicht was draus machen würde. Und es war auch nicht das Pro-Rennen, sondern das Pro-Rennen ist vorher gestartet. Aber von den Amateuren war auch ganz witzig, weil die meisten, die da um mich rumstanden, mich aus Berlin oder von dem Video aus Berlin kannten und dann schon gefragt haben, so, was machst du, das wäre ich, pass auf, ich laufe hier gleich schnell los.
Wirklich so diese Leute, die dann, das waren ja keine, nicht unbedingt andere deutschsprachige Leute, sondern sehr internationales Feld in Boston, die kannten dich, weil dieses Reel oder deine Reels vom Berlin-Marathon so viral ging, in Anführungsstrichen?
Ja, genau.
Ach krass,
ja,
okay.
Viele, auch als ich mich dann vorne gefilmt habe, ich habe vor dem Start mich ja noch gefilmt und hier so gesagt, hey, so, ich mache heute eine Challenge, bla bla bla. Da haben Leute von hinten so, Marc, let's go, und so. Das war schon echt cool, also das war schon sehr, sehr, sehr nice. Neben mir standen so zwei Mexikaner, die mich dann schon gefragt hatten. Dann waren noch ein paar Amerikaner. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mich jeder da kannte, aber also ich wurde dann da im Startbereich schon so angesprochen. Und genau, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich schon mal hier stehe, dann muss ich meine Mittelstreckterqualitäten noch irgendwie nutzen, um dann den Start zu gewinnen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber bei einer Strecke von 42 Kilometern, ich bin die ersten, weiß nicht, 300 Meter vielleicht so schnell gelaufen, da wurde das Laktat dann noch abgebaut. Also so, war jetzt kein Genickbruch.
Und du bist dann aber ein bisschen gleichmäßiger durch oder nach Boston gelaufen?
Genau, ich bin am Anfang, es ist halt sehr wellig, die Strecke, also am Anfang geht es schon recht viel bergab. Ich habe immer auf meinen Puls geschaut, ich glaube die ersten 20 Kilometer war ich so im Bereich so 140, ne, so Anfang 40 und habe mich echt gut dabei gefühlt. Und dann dachte ich, okay, so mein Plan war es eigentlich langsamer zu laufen, also eigentlich war mein Plan so wieder 3,50 zu laufen, aber dann dachte ich mir, okay, es rollt und es ist bergab, es ist so, es ist auch in Ordnung. Und genau, die zweite Hälfte war dann schon noch ein Tick anstrengender, aber ja, lief eigentlich dann bis zum Ende recht kontrolliert und gut, weil ich auch for once ein bisschen besser trainiert war als in Berlin.
Aber das war ja, also weder Berlin noch Boston waren Rennen, die dir jetzt wichtig waren, die für dich als Bahnläufer jetzt irgendeine Relevanz hatten. Und du hast es angesprochen, ich habe es eingangs angesprochen. Eigentlich hast du ja damit mit dem Gedanken gespielt, deine Karriere nach der Saison 2024 zu beenden. Verrat einmal, wieso dieser Gedanke kam und wieso du ihn dann verworfen hast und heute jetzt die beste Saison, die schnellste Saison bislang deines Lebens hinter dir gebracht hast, hinter dich gebracht hast.
Genau, ich habe die letzten Jahre schon echt, würde ich sagen, sehr viel investiert, gar nicht das Training an sich, aber halt sehr viel Verzicht, auch mit dem letzten Jahr, dann, wo ich eigentlich mich gerne für eine internationale Meisterschaft dann qualifizieren wollte. Man läuft immer dann den Normen hinterher und viele andere Sachen bleiben dann auf der Strecke. Ich bin jemand, der auch sehr gerne sozial viel unterwegs ist und sich mit Freunden trifft, auch feiern geht. Und das ist dann halt jedes Mal schwierig gewesen oder eigentlich nicht möglich. Und dann habe ich mir letztes Jahr eigentlich schon lange, 2020 hatte ich schon gesagt, 2024 wird so mein letztes Jahr, wo ich wirklich so richtig durchziehe und nochmal irgendwie alles investiere, was geht. Ich war auch dann sehr viele Trainingslagern. Und dann habe ich danach gesagt, okay, so ich werde weiterlaufen, zumal wegen meines Social Media ist ja sowieso ich jetzt nicht, also das ist ja Teil meines Jobs dann so, war auch dann weiterzulaufen, aber weil ich das Laufen an sich auch einfach liebe. Und es ist so gekommen, dass mich im April letzten Jahres eine Gruppe aus Spanien im Trainingslager angesprochen hat und war so, hey, komm, mach Madrid, du kannst mit uns trainieren, weil ich halt immer sehr viel allein trainiert habe. Und ich ohnehin nach meinem Studium auch nochmal ein spanischsprachiger Ausland wollte. Also ich bin halb Spanier, ich spreche auch ganz gut Spanisch, aber ich wollte dann nochmal das so optimieren. Und habe gedacht, das ist ganz cool, wenn ich nochmal so ein halbes Jahr im Ausland wohnen wollte. Eigentlich erst nach Südamerika. Aber durch diese Gelegenheit, da ich dann auch da schon Anschluss habe, auch mit Locals und da auch das mit dem Laufen ganz gut weitermachen kann. In meinen damaligen Überlegungen so viermal die Woche, that didn't age well. Aber genau, deshalb bin ich nach Madrid gegangen und habe dann da in der Gruppe mit trainiert. Hab dann auch mit dem Trainer dort trainiert, was ich auch später erst erfahren habe, dass es eine sehr elitäre Gruppe ist. Und also nicht jetzt von der Art und Weise, aber einfach von den Leistungen her.
Huch, richtig gut um mich herum. Das ist ja überraschend.
Ja, ich war so, glaube ich, der zweitlangsamste mit meiner 15 Meter Bestzeit. Und der langsamer war als ich, der ist halt spanischer Jugendrekordhalter über 800 gewesen. Also und habe dann halt die Einheiten in der Gruppe immer mitgemacht, was halt für mich auch mega cool war, weil in der Gruppe zu trainieren so viel angenehmer ist als immer alleine. Und bin dann anfangs immer da so fünfmal die Woche dabei gewesen, habe meinen Longrun dann immer geskippt, als die Longrun hatten. Und am Freitag haben wir auch immer einen Dauerlauf in den Hürden gemacht, da bin ich dann manchmal auch nicht gekommen. Aber es hat halt voll Spaß gemacht und deshalb, für mich war das halt wie ein Run-Club dann in dem Sinne, aber halt einfach so ein bisschen nach wie vor ambitionierter, aber schnell laufen ist ja auch das, was ich eigentlich mag. Und ja, es lief also über die Zeit. Dann bin ich 10 Kilometer Bestzeiten gelaufen und habe mich auch schon, also so ausdauermäßig habe ich halt, glaube ich, deutlich mehr gemacht, weil die einfach so eine Einfachperiodisierung gefahren sind. Wir zwar im Winter Wettkämpfe gemacht haben, aber da fast ohne rauszunehmen. Und ich im Winter aber dann in der Halle sehr oft krank war. Ansonsten, glaube ich, wäre ich da schon ganz gut gerannt. Habe mir aber dann nichts weiter dabei gedacht. Habe dann so meinen Stiefel weitergemacht. Bin dann im Sommer, weil ich einfach, oder jetzt in Richtung Frühling, weil ich einfach Spaß dran hatte. Bin eigentlich immer so 6-7 Mal die Woche da gewesen. Und als mein Vertrag dann zu Ende gegangen ist, sind die anderen noch mal 3 Wochen nach Foromil. Und dann habe ich gesagt, dass ich einfach mitkomme, weil ich auch Trainingslager-Vibe an sich super cool finde. Und ja, bin dann vom Trainingslager aus mehr oder weniger meinen ersten Wettkampf gelaufen. Habe auch erst in der Wettkampfwoche das erste Mal so richtig schnelle Tempoläufe gemacht, was halt vorher so gar nicht mein Konzept war, weil ich eigentlich immer einen recht langen Zeitraum dann schon intensive Läufe gemacht habe. Lief aber dann extrem gut und ich bin direkt Bestzeit in Wärmebestätigungsraum gelaufen. Und ich glaube, so ein Mitgrund war halt einfach auch, dass ich mir dann gar keine Gedanken drüber gemacht habe, sondern einfach immer in der Gruppe so ein bisschen mitgelaufen bin und wusste, okay, wenn ich so 10, 15 Meter hinter denen ans Ziel komme, ist es immer noch gut, aber da mental so gar keinen Stress hatte, weil es mir auch mehr oder weniger egal war, ob die Regel gut oder nicht gut lief. Ich meine, natürlich ist es immer besser, wenn es gut läuft, aber es war dann auch kein Beinbruch und man dann auch nicht nur gegen sich die ganze Zeit läuft und gegen die Zeit, sondern halt immer Referenzpunkte hat. Und ich glaube auch so einfach generell sehr im Gleichgewicht bin oder war, weil ich einfach dann auch auf meinen Körper gehört habe und auch die Sachen gemacht habe, die ich machen wollte. Und wenn ich weggehen wollte, bin ich weggegangen. Und dann am nächsten Tag habe ich dann nicht trainiert, wenn ich mich schlecht gefühlt habe oder doch trainiert, aber erst abends, aber so ohne irgendwas zu erzwingen. Und ich glaube, es hat mir sehr gut getan. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, der Trainer da in Spanien, der die Gruppe da trainiert, ist auch extrem, extrem kompetent. Also ich war immer sehr mit meiner Mutter auch zufrieden als Trainerin. Ich glaube, dass das auch wirklich das Richtige für mich war. Aber ich glaube einfach, dass diese Komponente da in der Trainingsgruppe mitlaufen zu können, gerade bei den längeren Sachen. Und auch so ein bisschen mehr die Expectation oder so diese Schwellentrainings oder so gemacht. Aber viel so ein 10K-Pace, lange Intervalle, so 3000er, 4000er, das hat mir sehr geholfen. Und ja, jetzt bin ich komischerweise extrem schnell gelaufen und das hat sich auch weiter so im Laufe der Saison bestätigt. Und wie du vorhin schon auch gesagt hast, konnte ich dann direkt in Madrid, was für mich auch absolut crazy war, meinen ersten internationalen Einsatz auf der Bahn feiern. Und genau, da lief es auch sehr gut. Deshalb all in all sehr, sehr coole Saison und ich bin extrem happy.
Ja, das ist tatsächlich ein krasser Zufall. Ich meine, du hattest nicht das Ziel, du hattest eigentlich gesagt, ja komm, Leistungssport oder Profisport lasse ich jetzt mal sein und hab einfach wieder Spaß am Training. Und du schaffst es dann an dem Ort deiner neuen Trainingsgruppe, wo du zu der Zeit lebst, bei den Team-Europameisterschaften dabei zu sein. Und das erste Mal als Aktiver halt im Germany-Trikot starten zu können, das ist irgendwie, ja, ist eine runde Nummer, ohne es gewollt zu haben. Irgendwie eine coole Geschichte. Und dann warst du nicht nur einfach dabei, sondern hattest auch ein gutes Rennen. Du bist Fünfter geworden, wenn ich mich recht entsinne. Und genau. Das Team hat die Bronzemedaille geholt. Also das ist halt schon auch irgendwie dann ziemlich geil. So. Wie sieht es denn jetzt momentan aus? Also du bist jetzt gerade nicht mehr in Madrid, sondern in Frankfurt, wo du ja auch aufgewachsen bist. Wie geht es jetzt bei dir weiter? Also du bist noch nach wie vor Teil der Trainingsgruppe. Dein Trainer ist dieser spanische Trainer, dieser Guru.
Genau.
Wird es jetzt so weitergehen? Bist du jetzt wieder angefixt und voll auf Profisport?
Ich glaube, es wäre ein Trugschluss, jetzt zu sagen, oh, wenn ich jetzt viel investiere, dann laufe ich viel schneller. Ich glaube, ich laufe ja auch gerade schnell, weil alles so an sonstigen Umständen in meinem Leben, glaube ich, ganz, ganz gut passt. Natürlich laufe ich gerne schnell. Aber ich werde auch die anderen Sachen, die ich jetzt in diesem Jahr gemacht habe, auch beibehalten. Ich werde wahrscheinlich schon im Oktober, November wieder zurück nach Madrid, dann im Dezember hier sein und im Januar vielleicht mit, muss man dann schauen, entweder nach Madrid oder mit den Jungs vielleicht nach Südafrika fahren oder so, je nachdem, was dann auch passt bei mir. Aber ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr happy mit der Gruppe. Also es sind alles auch jetzt gute Freunde von mir. Insgesamt die Gruppe ist wirklich so menschlich auch mega cool. Auch sehr entspannt, obwohl sehr professionell. Also es, wie schon gesagt, es ist eigentlich wie so ein Lauftreff, aber halt auch professionell dann. Und ja, mein Trainer, mit dem bin ich eigentlich auch regelmäßig in Kontakt, telefoniere so zwei, dreimal die Woche mit ihm, schreibe ansonsten mit ihm und werde jetzt genau schauen, dass ich mich nach den deutschen Meisterschaften gut recover, werde in Urlaub fahren, je nachdem. Ich habe mir die Weltrangliste für Tokio schon mal angeschaut. Lass mal noch gucken, wie sich das entwickelt. Aber es ist, glaube ich, so einen ganz kleinen Tick zu viel. Ja, aber bin insgesamt auch trotzdem sehr happy, so wie er das alles gelaufen ist.
Aber schon krass, dass jetzt auf einmal wirklich der Gedanke an eine Weltmeisterschaftsteilnahme in deinem Kopf rumschwirrt. Also das hättest du dir ja vor einem Jahr sicherlich nicht zu kommen erwarten. Nee, von daher schon heftig. Wie geht's deiner Mutter damit, dass du da jetzt so einen neuen Trainer hast und mit dem erfolgreich bist? Weil, wie du schon sagst, es geht ja gar nicht um besser, schlechter, sondern du hast jahrelang nach ihrem System trainiert und vielleicht braucht dein Körper jetzt einfach nochmal einen anderen Reiz, um sich weiterzuentwickeln, ne? Weil du warst ja schon auf sehr, sehr hohem Niveau unterwegs. Aber wie findet sie das? Wie findet sie, dass du jetzt wieder weitermachst?
Ich glaube, sie freut sich, also sie hat sich wirklich unendlich gefreut, dass meine Saison auch so gut lief und dass dann doch irgendwie die Sachen, die ich mir die letzten Jahre vorgenommen habe, wo es sich immer ganz knapp dran gescheitert, dann jetzt dieses Jahr irgendwie hingehauen haben, so unverhofft. Ja, ist da für mich, glaube ich, extrem happy und lässt mir aber da eigentlich alles offen. Also ich glaube, wenn ich jetzt von heute auf morgen auch sagen würde, ich will jetzt einfach nicht mehr laufen, dann wäre das für sie auch in Ordnung. Ja, ich glaube, es geht eher so darum, dass sie sich einfach für mich freut, dass ich da so meine Ziele irgendwie erreicht habe. Und das ist auch so eine runde Sache jetzt auch, vor allen Dingen mit Madrid war. Ja, aber unterstützt mich da, glaube ich, in allen Entscheidungen. Also mein Vater genauso.
Wohin soll sich jetzt deine Reise als Läufer noch bewegen? Wohin soll's führen? Also wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, wenn du jetzt merkst, okay, ich komme wieder rein und das funktioniert alles, ist dann LA 2028 irgendwie was? Oder ist es so, halt, stopp, erstmal langsam?
Ja, daran denke ich eigentlich gar nicht. Also ich glaube, ich muss es einfach so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Ich will auch nicht so verkrampft dann so daran gehen und jetzt wieder sagen, oh, jetzt nehme ich mir das vor und das und das vor. Gar nicht, weil ich jetzt denke, dass ich so, dass ich dann wieder schlechter laufe, aber ich glaube, ich habe einfach irgendwie so meinen Frieden mit dem, was ich geleistet und geschafft habe, und alles, was irgendwie dazu kommt, ist für mich ein Bonus, aber ich fühle mich nicht mehr so, als ob ich so jeden Tag die beste Version von mir selbst sein muss, um es mir einfach selber so zu beweisen und um alles Mögliche aus mir rauszuholen. So, ich bin happy damit, wenn ich es bin, und so, das gibt mir auch eine gewisse Ruhe und Routine und macht mich zufrieden, aber es ist nicht mehr so diese innere Unruhe in mir, immer mehr zu wollen und so nicht mit dem zufrieden zu sein, was man hat, sondern immer für noch ein bisschen mehr gehen zu wollen. Ja, ich glaube, das heißt nicht, dass ich weniger motiviert bin oder weniger irgendwie es möchte, aber einfach auf eine andere Art und Weise, mit ein bisschen anderer Art von Motivation. Ich glaube einfach so, für mich, so ich finde es gerade, ich genieße es einfach gerade extrem, so schnell rennen zu können, Und so dieses Gefühl zu haben von, man fliegt über so eine Bahn, ohne wirklich so Anstrengungen zu spüren, so Zeiten laufen zu können. Weiß nicht, wenn ich jetzt eine 57, 56 auf 400 laufe und sich anfühlt wie einfach, ohne dass ich wirklich da was für investieren muss. Es fühlt sich so ein tolles Gefühl. Und einfach das irgendwie mehr wertzuschätzen und das einfach so Tag zu genießen, ist, glaube ich, jetzt gerade momentan eher das, was mich antreibt.
Spannend, dass dir so das Gefühl beim Laufen so viel gibt. Also das, wie sich der Moment des Laufens anfühlt. Das ist echt spannend, weil viele, wie du schon sagst, gehen sehr über Normen, sehr über Zeiten, sehr über Ergebnisse. Und dass es für dich da noch so eine andere Komponente gibt, obwohl du auf dem Niveau läufst, auf dem du läufst. Finde ich interessant, habe ich so in der Deutlichkeit tatsächlich noch von keinem gehört. Abschließend die Frage, weil das auch immer wieder gefragt wird, was laufen die Profis für Schuhe? Du bist jetzt bei Adidas, also wir müssen jetzt nicht wir gehen jetzt davon aus, dass du Adidas-Schuhe trägst, aber in den letzten Jahren hat sich ja in der Technologie der Laufschuhe sehr, sehr viel getan. Nun kenne ich mich absolut null mit den Spikes aus, die ihr auf der Bahn benutzt, aber wie würdest du sagen, was bringen die Spikes heutzutage? Wie fühlt sich das heutzutage an im Vergleich zu Spikes von vor ein paar Jahren? Also helfen die dir dabei, auch dieses Gefühl, von dem du gerade gesprochen hast, zu erreichen und schneller zu laufen?
Ja, absolut. Also ich muss sagen, wirklich so in Spikes laufen ist, glaube ich, so das Beste, was man als Laufgefühl fühlen kann. Also ich meine, so richtig fließend, so ein Dreierschnitt in Carbon-Schuhen eine Asphaltstraße entlang zu brettern, ist auch geil. Aber in Spikes an einem warmen Sommertag so 13er Splits auf 100 über eine Bahn zu brettern, ist irgendwie nochmal geiler. Also ich würde schon sagen, ich laufe die Ambition, die von Adidas Ambition Spikes. Und das neue Modell, was, glaube ich, seit letztem Jahr auf dem Markt ist, Mitte, Ende letzten Jahres, mag ich sehr, sehr gerne. Jetzt nicht, weil ich bei Adidas bin. Zum Beispiel das Vorgängermodell mochte ich nicht so gerne, weil ich brauche einen Spike, der hart ist. Ich bin früher auch sehr viel Mittelstrecke in Sprint-Spikes gelaufen, weil ich mein, bin der relativ viel Vorderfuß läuft. Und das eben sehr gerne habe, wenn da ich sehr viel Energie zurückbekomme. Geht halt sehr auf die Achillessehne. Ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, auf das Tempo, was man dann im Endeffekt läuft. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, in Spikes zu laufen, weil es sich auch erst ab einem gewissen Tempo, glaube ich, auch geil anfühlt und dann auch wirklich so die Schuhe dafür ausgelegt sind. Wenn man sehr über die Ferse läuft, dann bringt es einem nichts, Spikes zu laufen, sondern du bremst dich damit ja eher ab. Ja, aber mit denen laufe ich im Training. Also sowohl im Wettkampf, ich habe zwei unterschiedliche Paar, ein Trainingspaar und ein Wettkampfpaar. Und unabhängig davon, was Laufschuhe angeht, habe ich da eigentlich so die ganze Palette, weil wir auch eben im Training die unterschiedlichen Geschwindigkeiten ansprechen. Für schnellere Sachen, glaube ich, im Adios Pro 4. Ich habe sehr lange Zeit auch mit dem Pro 3 noch trainiert, weil der ein bisschen härter vom Gefühl war. Und ich das gerne mochte, aber mittlerweile bin ich ein Herz und eine Seele mit dem Profil.
Ich hätte gedacht, du läufst den Takumi Sen. Das hätte jetzt so gepasst. Noch ein bisschen leichter, noch ein bisschen flacher, ein bisschen direkter.
Den Takumi Sen benutze ich für Bergläufe und Sprints.
Okay, für die ganz kurzen Sachen. Okay, ja.
Genau, aber der gibt, also, so, das ist ein geiles Laufgefühl im Takumi Sen, aber der gibt nicht so viel Energie zurück. Und ich finde, so ab 1 Kilometer Reps ist irgendwie so, bin ich Fan vom, also kommt auch ein bisschen auf die Geschwindigkeit drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie 200er machen würde oder auch wenn ich 400er machen würde, so ab einer Pace von 65 oder so, würde ich vielleicht sogar lieber einen Takumi laufen, weil es einfach dann schon so schnell ist, dass es sich richtig anfühlt. Aber sobald es ein Rollen ist, eher so ein rollender Schritt, laufe ich im Profi. Genau. Und ja, und für die Dauerläufe in Adis da mag ich sehr gerne. Mein Lieblingsdauerlaufschuh ist der Evo SL. Das ist so irgendwie, ich glaube, in sich so der rundeste Laufschuh, den es momentan generell gibt. So, weil man kann ihn für schnelle Sachen anziehen und man rollt richtig geil darin. Man kann ihn aber auch für lockere Dauerläufe anziehen, weil er nice cushioning hat und auch hinten gerade so alle Szenen und so nice gepolstert ist. Sogar besser als der Adidas, da würde ich sagen, weil die Sohle auch nicht so hart ist. Also EOSL, wenn ich einen einzigen Laufschuh hätte, würde ich auf jeden Fall den EOSL nehmen.
Das sagen echt viele und ich muss gestehen, dass ich den Schuh noch nie gelaufen bin. Also ich kenne viele, die ihn lieben, offenbar genau wie du, und die ihn für alles Mögliche einsetzen. Ich war irgendwie bei der Präsentation, als der Schuh veröffentlicht wurde, aber habe ihn seitdem nie am Fuß gehabt. Das sollte ich, glaube ich, unbedingt mal ändern.
Jetzt wird's Zeit.
Welchen Anteil der Kilometer, die du pro Woche läufst, hat das Laufen in Spikes? Also wie viel Kilometer machst du in Spikes, wie viel in normalen Laufschuhen?
Relativ wenig. Ich würde sagen, ich mache so in den Wettkampfphasen jetzt um die 90 Kilometer. Und ich laufe 2 bis 3 Mal die Woche eine Session in Spikes. Dazu kommen noch 2 Mal die Woche Sprints, die ich in Spikes mache, aber es geht nicht über Gesamtvolumen von einem Kilometer hinaus. Und die Sessions sind auch 3, also ich laufe in der Woche maximal 10 Kilometer an Spikes. Aber ich würde sagen, also normalerweise noch ein gutes Stück weniger. 6. Ja.
Also sind gute Laufschuhe, die normalen Laufschuhe, die alle Menschen eigentlich brauchen, schon das, was du auch mehrheitlich im Training benötigst.
Ja. Ja. Absolut.
Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir ja einmal einen kompletten dein komplettes Leben durchleuchtet und viele spannende Aspekte kennengelernt. Und na, mal gucken, was es dann mit Weltrangliste und so noch für den Rest der Saison sich ergibt. Mal sehen. Und man wird dich auch wieder beim Berlin-Marathon am Start sehen. Dann wahrscheinlich wieder mit weniger Fokus als die letzten beiden Male, die du einen Marathon gelaufen bist. Oder mit ähnlich wenig Fokus, sagen wir es mal so. Oder was hast du dir für Berlin diesmal vorgenommen? Was ist die Idee?
Ja, ich glaube, bis ich einen Marathon extrem gut vorbereitet und fokussiert laufe, brauchst du noch ein bisschen. Gut vorbereitet, fokussiert, dafür würde ich gerne, glaube ich, so im Bereich 2:10 laufen, und das sehe ich jetzt aktuell nicht, vor allem mit einer Vorbereitung nach so einer Track-Season. Ich glaube, dann brauchst du auch für einen recht flotten Track-Läufer ein bisschen mehr als ein Longrun. Also ich werde wieder zügig, aber mit viel Spaß laufen. Es ist noch nicht klar abgesteckt, kommt auch so ein bisschen drauf an, wie es bei meiner besseren Hälfte Romain aussieht, was Marathons angeht. Aber vielleicht, ganz vielleicht, steht eine 1 hinter der 2. Aber das müssen wir noch abwarten.
Okay, also Sub-2:20, alles klar. Und wenn Romain nicht dabei ist, du brauchst ja einen Sidekick, ne? Du brauchst ja irgendwen, der mit dir läuft. Dann können die Leute sich ja mal bei dir melden und sich quasi bewerben. Also wenn ihr souverän unter 2:20 lauft, mit dem Handy in der Hand, dann kann man sich bei dir melden.
Wir nehmen Bewerbung sehr gerne entgegen.
Ja, wir machen dann so ein Casting. ich spreche jetzt so, als sei das meine Idee, aber okay, nein.
Gerne, so, du bist jetzt engagiert.
Das wäre tatsächlich eine witzige Aktion. Naja, aber das muss ja auch viben. Also wenn ihr zwei nicht miteinander klarkommt, ja, das wäre schwierig. Hoffen wir mal, dass Roman Zeit hat.
Hoffen wir mal. Wenn nicht, so, dann organisieren wir das Casting.
Perfekt. Marc, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Einblicke, vielen Dank für deine ehrlichen Worte, und genau, ich drücke dir jetzt die Daumen. Mach's gut.
Vielen Dank. Danke dir. Bis dann. Danke.
Ja, da müssen wir wohl auf jeden Fall nochmal nachfragen, ob denn noch ein Mitläufer gesucht wird für den Berlin-Marathon. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf den Job hättet. Natürlich abonniert unseren Podcast auch gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Die gibt's in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, und sagen bis dahin viel Spaß beim Laufen.